aufgetan seinen Mund. In seiner Niedrigkeit ward ihm ein gerechtes Urteil versagt. Wer wird von seinem Geschlechte reden? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet solches? Von sich selber oder von jemand anders? Philippus aber tat seinen Mund auf und sprach und fing ihm an, das Evangelium von Jesus zu predigen. Und als sie zogen die Straße nach, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer sprach: Siehe, da ist Wasser. Was hindert uns daran, dass ich mich taufen lasse? Philippus sprach: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so mag es geschehen. Der Kämmerer antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er ließ den Wagen anhalten, und sie stiegen beide hinab in das Wasser, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber hinaufgestiegen aus dem Wasser, entrückte der Geist des Herrn in Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er aber zog seine Straße fröhlich. Herr Jesus Christus, nun sei du gegenwärtig nach deiner Verheißung und öffne unsere Herzen und Sinne für dein Evangelium. Amen. Liebe Gemeinde, wer einmal von Bad Urach kommend das Elsachtal aufwärts wandert, sei es, dass er von Urach aus den ganzen Weg wandert oder sei es, dass er das Auto am Parkplatz an der Grabenstädter Steige unten links stehen lässt, der kommt am Ende des Elsachtales an ein riesiges Höhlenportal, das Portal der Falkensteiner Höhle. Dieses Portal allein ist schon einen Besuch wert. Und in dieser Höhle gab es immer wieder spektakuläre Entdeckungen. Zuerst im Jahr 1953, als es gelang, den ersten Siphon 405 Meter vom Eingang durch Abgraben und Senken des Wasserspiegels zu überwinden. Dann aber, man drang tiefer und tiefer in die Höhle vor, der zweite Siphon, der dritte Siphon, und erreichte in fast 3 Kilometer Entfernung vom Höhlenportal weg einen Versturz, den Eiseleversturz, der lange Zeit nicht zu überwinden war. Und dann geschah es. Viele vollbrachten gewaltige Anstrengungen, Biwaks an diesem Versturz. Man grub, man bewegte sich im 8 Grad kalten, eisigen Wasser vor, Kälte, Nässe, Schlamm, dazu die ganze Überschwemmung bei Hochwasser. Es waren riesige Anstrengungen und die meisten hatten es schon aufgegeben. Und dann gelangen zwei Höhlenforschern an Silvester 1977 eine gewaltige Entdeckung. Sie entdeckten einen natürlichen Umgehungsgang, mit dem man diesen Versturz umkriechen kann, und entdeckten einen riesigen neuen Höhlenteil von 600 Meter Länge mit sagenhaftem Tropfsteinschmuck und Felsformationen, die für die Alp einzigartig sind. Ich selber durfte einmal diese Riffstrecke besuchen, befahren, wie man in der Höhlenforschersprache sagt, und ich kann nur sagen, das war wirklich eine einzigartige Entdeckung. Und um eine große Entdeckung geht es auch heute in unserem Predigtext, liebe Geschwister. Da entdeckt ein Afrikaner, er macht eine gewaltige Entdeckung. Er entdeckt unseren Herrn Jesus Christus. Zunächst beginnt unser Text mit einer Berufung in die Weltmission. Der Heilige Geist, der Engel des Herrn, redet zu Philippus und sagt: Gehe an die Straße, die von Jerusalem nach Süden führt, nach Gaza. Und das war damals eine vernachlässigte Landschaft. Es war so eine Art Ausfallstraße nach Süden, nach Ägypten und dann weiter nach Äthiopien oder auch nach Südarabien. Und so kam es, dass immer wieder Reisende, die in Jerusalem waren, sei es Geschäftsleute gewesen oder seien es andere Reisende, in diesem Fall war es ein ganz interessanter Mann, heute würde man sagen ein Finanzminister einer Königin namens Kandake. Und diese Frau, diese Königin, die war Herrscherin über ein großes Reich im heutigen Äthiopien. Neben diesem Reich Axum, wie es heute genannt wird, man hat Ausgrabungen dort gemacht und Reste gefunden, gab es ja in Afrika, wie man heute weiß, bereits im Altertum in der Antike mehrere Großreiche. Zum Beispiel am Niger, im heutigen Ghana, da gab es das Reich der Asante. An der Kongo-Mündung gab es das Reich der Manikongo. Aber diese Reiche hatten alle eins gemein. Sie waren durchsetzt von Okkultismus und Geisterglauben. Menschenopfer waren an der Tagesordnung. Und man weiß zum Beispiel vom Reich der Asante, in der Hauptstadt dieses Reiches waren die Straßen mit Menschenschädeln gepflastert. Da kann man sich vorstellen, wie dunkel, in was für einer schrecklichen Dunkelheit diese Menschen lebten. Und nun war es aber so, als die Königin von Saba, das liegt im heutigen Südjemen, den König Salomo besucht hatte und sie wieder zurückkehrte in ihre südarabische Heimat, da sind viele Juden damals mitgezogen. Und die sind von Südarabien über die Meerenge des Roten Meeres, den Bab el-Mandeb, wie er geheißt wird, dort ist das Rote Meer nur etwa 30 Kilometer breit, zwischen dem Jemen und dem heutigen Eritrea, sind sie hinübergezogen ins heutige Hochland von Äthiopien, vielfach auch Abessinien genannt. So gab es damals bereits eine jüdische Gemeinde. Und diese Juden, die erzählten natürlich von ihrem Glauben an den lebendigen Gott Yahweh weiter. Sie waren oft tätig als Ackerbauern. In Äthiopien gibt es eine Provinz, die heißt Kaffa. Daher kommt unser Kaffee. Das ist eine Tatsache, als man morgens eine Tasse Kaffee trinkt, kann man denken, das kommt aus Äthiopien. Und viele Schwarzafrikaner haben damals erkannt, wenn sie an Yahweh, den lebendigen Gott Israels, glauben, dann sind sie frei vom Geisterkult. Warum? Denn das erste Gebot des Dekaloges, das erste Gebot sagt ganz klar, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst haben keine anderen Götter neben mir. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das war damals bereits für Afrikaner, die den israelitischen Glauben annahmen, eine ungeheure Befreiung. Und so ein Mann, so ein Proselyt, das Wort kommt aus dem Griechischen und heißt wörtlich Hinzugekommener, war dieser Schatzmeister, dieser Finanzminister der Königin von Äthiopien. Und er war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Wir können es heute kaum ermessen, was sich hinter diesen wenigen Worten verbirgt, um anzubeten. Wenn man heute von Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens, nach Norden auf die Breite Jerusalems fliegt, ich habe selber einmal die Zeit gemessen, wie lange man da braucht. Ich war auf einer Schulung, geschäftlich habe ich dort Straßenbauingenieure unterrichtet in Addis Ababa, und auf dem Rückflug habe ich einfach mal auf die Uhr geschaut, wie weit ist denn das? Im Flugzeug gibt es ja so kleine Monitoren, wo da angezeigt wird, wie weit man weg ist vom Ausgangsort oder von der Destination, vom Zielort. Und es sind etwa 4000 Kilometer. Und da fliegt man etwa 4,5 bis 5 Stunden mit einer Geschwindigkeit von 900 bis 1000 Stundenkilometer. Heute im bequemen Flugzeugsitz mit vollem Bordservice an Getränken und Nahrung. Für den Kämmerer damals war das eine gewaltige Strapaze, diese Reise. Er musste Urwälder durchqueren, Savannen, Wüsten. Er musste durch das Gebiet feindlicher Stämme hindurch, die ihm nach dem Leben trachten. Ganz zu schweigen von der Gefahr durch Malaria, durch Krankheit. Ganz zu schweigen von der Schwierigkeit der Nahrungsbeschaffung auf so einer gewaltigen Reise. Aber das alles, diese gewaltigen Anstrengungen, hat er auf sich genommen, um in Jerusalem den lebendigen Gott Israels anzubeten. Und dazu hat er in Jerusalem eine Schriftrolle gekauft. Eine Schriftrolle des Propheten Jesaja. Die war damals ungeheuer teuer. Die muss damals etwa den Preis eines nagelneuen Mercedes gekostet haben. Oder wenn man es vergleichen will, eines extravaganten Computerprogrammes. Zum Beispiel eines hydrogeologischen Programmes oder eines AutoCAD-Zeichenprogrammes. Und dieser Mann, er hat nun gewaltig investiert Er liest jetzt auf der Heimfahrt, er hat ja Zeit, der Wagen rollt, er hat Zeit, er liest jetzt in dieser Schriftrolle. Und der Heilige Geist, er befiehlt jetzt dem Philippus, sich an diesen Wagen zu halten. Ihr Lieben, hier kommt etwas ganz Wichtiges zum Ausdruck. In die Weltmission wird man berufen. Wir berufen nicht uns selber, sondern der Herr Jesus durch seinen Heiligen Geist beruft uns, beziehungsweise in diesem Falle den Philippus. Und Philippus hört, dass der Afrikaner den Propheten Jesaja liest. Und dann fragt er ganz völlig direkt und unbefangen, verstehst du überhaupt, was du da liest? Und der Afrikaner sagt, das kann ich gar nicht. Ich habe niemanden, der mir eine Einweisung gibt, der mich anleitet. Das Interessante ist hier die Grenze völlig unterschiedlicher Kulturen, der israelitischen Kultur und der afrikanischen Kultur. Sie verschwindet auf einmal völlig. Auch die Grenze der Hierarchien. Der Finanzminister ist ja ein hoher Politiker. Und trotzdem, Philippus spricht ihn einfach an, ohne darauf zu achten, was für einen Dienstgrad, was für einen Rang er hat. Der Afrikaner, er versteht es von sich aus nicht, was er liest. Es ist ja auch bei uns so. Nehmen wir mal an, wenn wir ein Computerprogramm kaufen, ein schwieriges, kompliziertes, da brauchen wir auch eine Einweisung. AutoCAD muss man lernen, genauso irgendwelche geotechnischen Programme. Da braucht man jemanden, der es einem erklärt, wie das funktioniert. Und so versteht auch der Afrikaner nicht, um wen es sich hier handelt. Wir haben es ja im Text gehört, er liest Jesaja 53, Vers 7 bis 8. Und da fragt er den Philippus, wessen Leiden und Sterben würden hier geschildert? Das des Propheten Jesaja oder des eines anderen Menschen? Und da setzt Philippus an. Er verkündigt dem Afrikaner das ganze Evangelium von Jesus Christus. Er erklärt dem Afrikaner, dass an dieser Stelle das Leiden und Sterben Jesu Christi verkündigt wird. Und dann fängt er an, zunächst das Wunder der Menschwerdung Jesu Christi. Ihr Lieben, was für ein Wunder ist es, dass Jesus Christus, der bereits war, bevor es diese Welt im Ansatz gegeben hat, das heißt nach heutigen Theorien vor 13,8 Milliarden Jahren, der Herr über das ganze Universum, dass er die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat und als hilfloses Kind in diese Welt gekommen ist. Dann erklärt Philippus dem Afrikaner, dass Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuz das Gericht des tödlichen Neins des lebendigen Gottes zu unserer Sünde auf sich genommen hat und uns damit von aller Schuld und Sünde erlöst hat. Philippus, er erklärt dem Afrikaner die befreiende Botschaft, dass Jesus Christus für ihn persönlich am Kreuz gestorben ist und dass er für ihn das unerfüllbare Gesetz des alten Bundes, das kannte ja der Afrikaner als afrikanischer Israelit auch, dass er verzweifelt zu erfüllen versucht, dass er aber niemals erfüllen können wird, dass Jesus dieses unerfüllbare Gesetz für ihn und uns alle am Kreuz erfüllt hat. Er verkündigt dem Afrikaner aber auch, dass Jesus Christus am dritten Tage von den Toten auferstanden ist und dass er lebt und dass er jedem, der ihn als seinen persönlichen Herrn, Retter und Erlöser annimmt, dass er jedem das ewige Leben in seiner unvorstellbar schönen Herrlichkeitswelt schenken wird. Er verkündigt dem Afrikaner natürlich auch, dass Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuz der König aller Könige ist. Der Kyrios, wie es auf Griechisch heißt. Das heißt der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und dass er der Sieger über Sünde, Hölle, Tod und Teufel ist. Und dass er somit auch der Sieger über alle bösen Mächte ist, die Afrikaner so furchtbar quälen. Das ist für einen Afrikaner, der aus einem Umfeld kommt, das von der Geisterfurcht beherrscht wird, eine ungeheure Befreiung. Ich will euch selbst ein Erlebnis aus meiner Zeit in der ich in Uganda als Wasserexperte gearbeitet habe, erzählen. Es war auf einer Erkundungsfahrt in der Savanne nördlich von Luweero. Da versuchten wir, gewisse Anzeichen, zum Beispiel Termitenhügel, die in einer Linie sind, oder bestimmte Bäume, die in einer Linie sind, zu kartieren, das heißt zu dokumentieren, in einer Karte festzulegen, wo es Wasser geben könnte. Und da ragte aus der Savanne ein riesiger Felsen aus Granit. Und ich dachte immer, wenn man diesen Felsen mal besteigen würde, dann sähe man vom Gipfel aus die ganzen Termitenhügel in einer Linie, sowie die Eichen, diese typischen wasseranzeigenden Bäume, wo sie wachsen und ob und wo sie in einer Linie sind. Der Haken war nur, dieser Felsen war den bösen Geistern geweiht. Und dann haben wir den Pfarrer gefragt, wie ist es, Pfarrer, wenn wir da mal hochsteigen, wäre das akzeptabel oder nicht? Man muss ja in Afrika sehr vorsichtig sein, dass man keine Tabus bricht. Er sagt aber, der Pfarrer, steig da hoch, dann sehen die Leute, dass Jesus Christus stärker ist als die Dämonen. Gesagt, getan, wir gingen hoch, nichts passierte, wir konnten vom Gipfel aus wunderbar, wie aus der Vogelperspektive, die ganzen Bäume in einer Linie, die ganzen Störungen, Verwerfungen, anzeigenden Termitenhügel kartieren. Man hatte eine wunderbare Aussicht. Und als wir runterkamen, da gab es einen Menschenauflauf. Die Menschen waren glücklich und sagten, komisch, den Weisen ist nichts geschehen, als sie den Geisterfelsen betreten haben. Dann muss es jemand geben, der stärker ist als die bösen Geister. Und damit war die Tür offen fürs Evangelium. Wir haben von Jesus gepredigt, dass er der Sieger ist über Sünde, Hölle, Tod und Teufel. Und dass er auch den Teufel besiegt hat und somit die bösen Geister kein Anrecht mehr an uns haben. So muss es auch diesem Afrikaner gegangen sein. Wenn Jesus das Opfer bringt, dann brauchen sie keine Menschenopfer mehr zu bringen. Dann ist die Zahlung vollbracht. Philippus verkündigt dem Afrikaner aber auch, dass er zu jeder Zeit, an jedem Ort persönlich zu ihm kommen kann. Dass er nicht mehr unbedingt nach Jerusalem wallfahren muss, um dort im Tempel Gott anzubeten. Nein, dass er erst daheim kann, in seinem Haus, in seinem Land, in seinem Dorf in Äthiopien. Der Afrikaner erkennt, wenn er diesen großartigen Herrn annimmt, wenn er mit Jesus ernst macht, dann hat er das Geschäft seines Lebens gemacht. Wir müssen uns vor Augen halten. Er war ja Schatzmeister, er war Geschäftsmann, er war ja Finanzminister. Und so einem Menschen geht es natürlich um möglichst ein gutes Geschäft zu machen. Ist ja völlig logisch. Und nun, der Afrikaner erkennt, endlich hat er das gefunden, nachdem er sein ganzes Leben lang gesucht hat. Diesen großartigen, lebendigen Herrn Jesus Christus, der ihm bereits in diesem Leben, im irdischen Leben, ein glückliches und erfülltes Leben schenkt, der ihn durch Freude und Leid durchträgt und der ihm eine ewige Zukunft schenkt. Ja, einen Herrn, dessen Macht, dessen Leben über Tod und Grab hinausgeht. Der Afrikaner erzögert nicht lange. Er nimmt Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn und Retter auf der Stelle an. Er will sich taufen lassen. Philippus führt daraufhin ein Taufgespräch mit dem Afrikaner. Er sagt, wenn du von ganzem Herzen glaubst, dann kannst du getauft werden. Und der Afrikaner, er bekennt, was wir im zweiten Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses sagen. Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und an seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, glauben wir. Das sagt der Afrikaner. Und dann tauft Philippus ihn. Und damit gehört der Afrikaner zum Volk, zum auserwählten Gottesvolk hinzu. Als Bürger des Volkes Gottes, des neuen Bundes, gehört er wie die Israeliten des Alten Testamentes voll hinzu. Die Taufe, sie ist aber auch ein Zeichen, wie ein Wasserzeichen, gegenüber den unsichtbaren, dunklen Mächten Afrikas, nämlich, dass der Getaufte das persönliche Eigentum Jesu Christi ist und dass andere Mächte keinen Einfluss mehr an ihm haben. Der Afrikaner, er ist überglücklich. Er zieht seine Straße fröhlich nach Hause. Er nimmt das Evangelium von Jesus Christus mit im Gepäck. Somit kommt das Evangelium nach Schwarzafrika lange bevor europäische Missionare überhaupt im Ansatz dorthin gelangt sind. Und auch wir, ihr Lieben, auch wir sind heute eingeladen, das Evangelium immer wieder neu zu entdecken. Denn das Evangelium von Jesus Christus, das ist etwas unvorstellbar Großartiges. Etwas Großartigeres gibt es nicht in dieser Welt. Es ist so etwas Großes, was es nie gegeben hat und auch nie wieder geben wird. Und wir dürfen es für uns persönlich in Anspruch nehmen. Jesus Christus, er hat jeden von uns unvorstellbar lieb. Völlig egal, liebe Konfirmanden, ob wir in der Schule gut sind, ob wir die Mathe-Klausur versaut haben oder nicht. Völlig egal. Es ist völlig unabhängig von unserer Leistung. Er will jeden von uns in seinem Reich dabei haben. Er hat für jeden von uns persönlich am Kreuz von Golgatha die Schuld bezahlt. Und das Schöne ist, das ist vorher ja auch schon gesagt worden, wir dürfen an jedem Ort, zu jeder Zeit im Gebet persönlich zu ihm kommen. Das heißt nicht, wenn wir Jesus haben, dass alles glatt geht. Ich will euch noch eine kurze Geschichte zum Schluss von einer konkreten Gebetserhörung erzählen. Wieder nehme ich ein Erlebnis aus Uganda. Es war bei einer Bohrung, eine Brunnenbohrung mit dem Imlochhammer, das ist ein pressluftbetriebener Spezialmeißel. Da versagte, wir waren 50 Meter tief, plötzlich der Motor, der Antrieb des Bohrgerätes. Nichts ging mehr. Und dazu hin drohte das Loch einzustürzen. Und auf einmal war klar, wenn wir diesen Imlochhammer verlieren mit dem Gestänge darüber, dann ist es ein Schaden, der entsteht von über 10.000 Euro. Und dann haben wir gebetet, die Bohrmannschaft, ich, jeder, der dabei war. Herr Jesus Christus, du weißt um unsere Not. Du bist auch Herr über dieses Bohrgerät. Schenk, dass der Motor wieder anspringt. Und tatsächlich, er hat unser Gebet erhört. Der Motor ist wieder angesprungen. Und wir konnten den Imlochhammer und das Gestänge aus dem Bohrloch bergen. Das sind konkrete Gebetserhörungen. Ich selber habe es oft erlebt. Ich habe ihn auch durch schwere Zeiten geführt worden. Ich bin mit 18 Jahren ganz schwer krank geworden, musste die Schule abbrechen. Da war ich geschwächt. Das hat mir Schwierigkeiten auch in der Berufsausbildung bereitet. Da habe ich oft gebetet, Herr Jesus, schenk mir, dass ich die Prüfung bestehe. Und er hat es geschenkt. Und das dürfen auch wir in Anspruch nehmen, ihr Lieben. Das Gebet, der persönliche Kontakt zu Jesus Christus. Jesus Christus, er schenkt uns bereits in diesem Leben ein glückliches und erfülltes Leben, auch wenn es durch Nöte und Leid geht. Er trägt durch, er bleibt treu, er verlässt uns nie. Er schenkt uns aber auch eine großartige Zukunftsperspektive. Viele unserer Mitmenschen sind ja heute verzweifelt, weil sie keine Zukunft mehr sehen und sagen No Future. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir Jesus Christus, diesen großartigen Herrn wie der Afrikaner, immer wieder neu entdecken und annehmen, dann haben wir eine großartige Zukunft. Dann endet unser Leben nicht auf dem Friedhof, nein, dann bekommen wir das ewige Leben in seiner unvorstellbar schönen Herrlichkeitswelt geschenkt. Und deswegen möchte ich jeden von uns ermutigen, nehmt diesen wunderbaren, großartigen Herrn Jesus Christus immer wieder aufs Neue an. Lest in der Bibel und kommt zu ihm. Dann dürfen auch wir über unser Leben, dann dürfen auch wir, wenn wir jetzt nachher aus der Kirche hinausgehen, wenn wir morgen wieder in den Alltag gehen, wenn wir auf die A8 fahren ins Geschäft, dann dürfen auch wir für uns sagen, und er zog seine Straße fröhlich. Amen.